Ach, Simon, du Spacken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Guten Morgen, Simon.
Guten Morgen, Lukas.
Also heute ist mal wirklich morgen. Wir nehmen ja sonst häufig am Abend auf und man hört es ein bisschen, oder?
Ja, jetzt ist sogar meine Stimme ein bisschen bärig und nicht so kehlig wie von Kermit dem Frosch.
Hast du denn gut geschlafen, Simon?
Ich hab tatsächlich ganz gut geschlafen, aber da ich ja momentan durch meine Arbeit hauptsächlich in Abendschichten arbeite und dann um 2 Uhr morgens nach Hause komme, ist das für mich jetzt eher nachts.
Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Wir sagen mal nicht, wie spät es wirklich ist.
Nee. Ja, aber wir sind halt das schaffende Volk in der Nacht, ne?
So. Genau, ich habe gerade meine Predigtarbeit fürs Examen eingereicht über Römer 13, 8 bis 12. Da steht der schöne Satz drin, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, Simon.
Oh.
Das beschreibt vielleicht so unser vereintes Gefühl, ja? Oh. An diesem Morgen.
Also wir haben ja bei uns im Schlafzimmer dunkle Gardinen aufgehangen. Da bleibt der Tag gefälligst draußen.
Ja, aber du bist jetzt ja ans Licht des Castes und ans Licht der Öffentlichkeit getreten.
Ach ja, und die Öffentlichkeit zerrt an mir. Ich fühle mich richtig unter Druck.
Ja, wie so ein Vampir vergehst du gleich in ein Rampenlicht.
Ich muss auch sagen, sie auch unter dieser IKEA-LED-Glühlampe sehe ich auch immer echt blass aus.
Ach, das ist eine IKEA-LED-Glühlampe. Also aus meiner Perspektive siehst du einfach aus, als würdest du neben einem Fenster sitzen.
Oh.
Und dafür sehr blass sein.
Tatsächlich bin ich gar nicht so blass im Moment. War ganz, ganz überrascht, wie gut meine Hautfarbe eigentlich noch erhalten ist. Immer.
Okay, bevor du uns deine Pflegeprodukte vorstellst.
Ja, lass uns mal in die Heilige Schrift rein.
Ja. Genau, schön bisschen Vintage-Wording. Hört das Wort des Herrn. Markus 7, die Verse 14 bis 23. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein.
Ja.
Kommt wieder schwere Atmen von Simon, dass ich immer rausschneiden nach der verlegten Stelle.
Schneidest du das immer raus? Das ist ja rhetorisch, weißt du? Du kannst ja nicht meine rhetorischen Mittel amputieren hier, Alter.
Dein rhetorisches Atmen, ja, das klingt halt manchmal genervt so.
So.
Ja. Dann musst du vielleicht noch optimieren, deine Rhetorik da an dieser Stelle.
Ja, das ist natürlich, ja.
Aber der Hammer-Rhetorik hat ja Jesus, ne? Also, super Übergang, da merkt man auch wieder meine krassen rhetorischen Fähigkeiten. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr hart scheltet, indem er sagt, ihr Heuchler, und sie dafür kritisiert, dass sie eigene Tradition aufrichten und sich daran hängen und das so ernst nehmen, dass sie darüber vergessen, was Gott eigentlich gesagt hat. So, und jetzt eröffnet er quasi die Crowd so ein bisschen, ne? Von Pharisäern und Schriftgelehrten, sagt er, hey Leute, jetzt kommt mal alle her. Ja, jetzt ist mal diese Gelehrtendebatte hier vorbei. Ja, jetzt kommen die Teile, die ihr auch wieder verstehen könnt. Kommt mal alle her. So, und dann brauchen die Leute so ewig, wie das immer ist, wenn man irgendwie in der Menschenmenge sagt, ja, jetzt kommt mal her und stellen sich in so einer großen Masse vor ihm auf und dann sagt Jesus, hört mir alle zu und begreift's.
Und begreift's, ja. Also, ich muss mir das ja jetzt noch mal wieder vorstellen, ne? Die lagen ja zu Tisch.
Ja.
So. Und es ist ja auch so, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal erzählt in irgendeiner Folge, wenn man zu Tisch liegt, dann liegen so quasi die Gastgeber und die geladenen Gäste liegen zu Tisch und dann gibt es halt die Crowd, die drumrum sitzt, teilweise sogar auf so Podesten nochmal ein bisschen erhöht, damit halt auch mehr Leute sehen können und dann hängen noch Leute an den Fenstern rum und gucken rein. Und jetzt ist so die Frage, wenn er sagt, er rief das Volk zu sich, ist er dann nochmal schnell nach draußen und meinte, kommt mal rein? Oder geht's tatsächlich erstmal nur darum, dass er sagt, okay, alle, die jetzt hier drumrum sitzen und eigentlich nichts mit diesem Partycrashen zu tun haben, er führt euch mal auch jetzt angesprochen. Mhm. Also, das ist nur eine Verständnisfrage, ne? Das ist jetzt
ja, also ich glaube, das können wir aufklären, weil das heißt, ja, Vers 17, und als er von dem Volk ins Haus ging, ne, also offensichtlich ist das eine Sache, die draußen passiert. Vielleicht waren sie ja noch gar nicht so weit, dass sie gegessen haben und sie waren noch an der Kochstelle oder sowas. Na, das ist nicht so richtig naheliegend. Das aber ist
komisch geschrieben, ne?
Also auf jeden Fall ruft er das Volk wieder zu sich. Ja, also das macht nochmal deutlich, diese kleine Private Session mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Vielleicht geht er dafür extra nach draußen, stellt sich dann vor die Haustür, das weiß man nicht genau.
Ja, jedenfalls hat Jesus jetzt plötzlich das Bedürfnis, das müssen wir jetzt klären. Ne?
Und hey, ich muss das mal allen sagen. Ja. Aber ist so geil, ne? Hört mir alle zu und begreift's. Ja. Stell dir mal vor, da würde dein Dozent jetzt hier irgendwie nach vorne gehen und sagen, Leute, Folgendes ist heute das Thema und ich möchte, dass ihr das auch versteht.
Das ist irgendwie, irgendwie schon und cool. Es ist auch so, dass er in dieser Stelle auch mal sehr eindeutig redet, ja? Er macht ja jetzt nicht irgendwelche komischen heiligen Phrasen, wo dann sich alle denken, Junge, Alter. Sondern er sagt halt so, er geht halt, er ist wirklich sehr eindeutig, ne? Er redet hier auch von. Also gehen wir gleich mal rein.
Ja? Machst du mal konkret, Simon. Ja, genau.
Also, genau. Es gibt halt nichts, was von außen in die Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern, was aus ihnen herauskommt, das macht ihn unrein. Und da macht er ja erstmal so einen ganz eindeutigen Vergleich auf. Ne? Es ist ja dann auch wirklich eindeutig so, aha, alles, was reingeht, macht mich unrein und was aus mir herausgeht, das macht mich, umgekehrt. Was reingeht, macht mich rein? Nee.
Was reingeht? Was reingeht, macht nicht unrein, was rausgeht, was rausgeht macht unrein.
Macht mich. Genau. Und da ist nämlich so, es ist einfach morgens, es ist einfach komplett morgens.
Das ist es, natürlich, klar.
Und ich meine, das ist so eine richtig gute Aufklärung erstmal, so, das ist quasi die Überschrift, und sind so diese zwei Elemente, und Obacht, ich erkläre jetzt die zwei Elemente auch nochmal, ja. Und was ich hier halt ganz spannend finde, also, was ja Jesus macht, ist, dass er im Wesentlichen das nur nochmal wiederholt, ja. Versteht ihr denn nicht, alles, was von außen kommt, in den Menschen hineingeht, dass sie ihn nicht unrein machen kann? Also man fragt sich ja dann schon erstmal so ein bisschen, okay, was meint er denn? Meint er damit auch so die Sachen, die die Leute sagen und die man sieht, ja, und Dinge, die man ja isst und so weiter? Und was er dann tut, dann erklärt er eben nochmal, was aus denen herausgeht, ne? Die Scheiße, ja? Ja. Und das ist nämlich ganz komisch, ja. Ja, was aus dem, also was in den Bauch reingeht und dann geht's in die Grube, ja, also ja, kacken, ja. Und das ist überhaupt ein super Hinweis, dass Jesus den offensichtlich ja auch mal gemacht hat. Er muss ja wissen, wovon er redet. Da gab's ja mal theologische Diskussionen, ob Jesus jemals Peristaltik hatte.
Jahrhunderte her.
Fantastisch. Ja, ich würde sagen, es ist geklärt, ja. Wir haben dieses wissenschaftliche Problem jetzt gelöst. Ja. Und es ist so ein bisschen irritierend, denn es geht nicht in dein Herz, so. Also er deutet schon so drauf an, was so mit deiner, ja, mit deinem Gemüt passiert, ja. Und er deutet es auch so ein bisschen drauf an, dass es ja auch alles ist. Und es geht halt nicht nur ums Essen und ums Rausgehen von Essen, so. Sondern es geht ja um alles, rein und raus, quasi, dass der Mensch ein Medium ist. Und dann kommt der Markus an.
Ja, und damit hat er gesagt, du darfst alles essen.
Und da kotze ich im Strahl, ja. Das ist ja, man kann in der Bibelwissenschaft, glaube ich, sind das sogar mal Worte, wo man sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das so Jesus tatsächlich nicht so gesagt hat. Also das gibt ja so Jesus-Worte und das sind dann so quasi Zitate, die Leute ja mehrfach sich gemerkt haben und dann sich einig waren, das hat er so wirklich auch gesagt. Und dann deutet Markus das einfach. Er ist total behindert, ja, weil er das voll reduziert wieder.
Na, gehen wir mal langsam vor.
Na bitte.
Jetzt hast du schon wieder den historischen Jesus rausgekramt. Also ich bin immer noch nicht überzeugt von dieser Aufteilung. Ich glaube, wenn Menschen der Meinung sind, dass sie alles in der Bibel als historisch und nicht historisch einteilen können, haben sie eine Brille, die letztlich davon ausgeht, dass alles, was in der Bibel steht, nur menschlich ist. Und da bin ich sehr skeptisch, auch wenn das eine sehr gelehrte Theorie ist. Ja, die Frage ist immer, mit welchem Vorverständnis gehe ich an die Bibel ran? Ich will an die Bibel rangehen mit dem Vorverständnis, dass Gott existiert. Das macht die Sache nicht einfacher, denn ich muss trotzdem begründen, warum ich welcher Meinung bin. Aber dieses, naja, das, was plausibel erscheint, weil es halt ähnlich ist wie der jüdische Kontext, aber was dann doch noch ein bisschen anderes ist, das ist von Jesus, das halte ich für problematisch. Gut, aber darüber müssen wir jetzt nicht streiten. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Verlauf angucken, weil du hast das gerade jetzt alles sehr zusammengezogen und eine Art überblickshafte Zusammenfassung gemacht, ne? Wenn wir jetzt aber noch mal die Situation nachgehen, du hast ja gerade schon die Szene ein bisschen aufgemacht. So, dann sagt Jesus eine klare Ansage, es gibt nichts, ja, nichts, das ist ein ganz eindeutiges Wort, wie du schon gesagt hast, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus den Menschen herauskommt, das ist, was die Menschen unrein macht. So, klare Ansage, wenn Jesus das ganze Volk zu sich ruft, wird er wahrscheinlich noch 2, 3 Sätze mehr gesagt haben, sonst wäre es ein bisschen komisch. Hallo, 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 alle mal kommen. Folgendes fällt mir gerade mal ein, ja, so ist die Sache. Gut, danke, ihr könnt wieder gehen. Ja. Das wäre schon ein bisschen komisch.
What, Digga?
Okay, also ja. Wahrscheinlich ein Ausschnitt, eine Perikope aus Jesu Rede ist hier aufgehoben, Vers 15, 16. So, und dann geht er von dem Volk ins Haus mit seinen Jüngern. So, nimmt sie nochmal mit. Und dann fragen ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Ist das aufgefallen? Was ist denn das für ein Gleichnis?
Scheiße, ja. Ja.
Also
ja.
Griechisch steht da, sie fragten ihn nach dieser Parabel. Und das Interessante ist, Jesus macht ja eigentlich kein Gleichnis, ne? Er spricht halt ein bisschen undeutlich, indem er so verallgemeinert, ja? Nichts, was von außen in den Menschen hineingeht. Okay, hineingeht, das ist natürlich eine Metapher, ja? Es läuft ja nichts in uns rein, so mit Füßen oder sowas, meistens
nicht. Steht da tatsächlich gehen im Griechischen?
Offenbart!
So, also ich habe es mal schnell nachgeguckt, das Verb, was da steht, poroio, das kann buchstäblich oder halt auch im übertragenen Sinne Reisen bedeuten. Also, es gibt nichts, das in den Menschen hineinreißt, das ihn unrein machen könnte.
Oh, okay, das ist richtig anstrengend. Also klar, da kann man genau, da muss ich dir zustimmen, da kann man schon, oder ich weiß gar nicht, da muss ich den Jüngern zustimmen, da kann man ja schon im Zweifel von einer Parabel sprechen. Da denkt man sich zwar auch so, Jungs, ja, denkt mal ein bisschen nach, aber
ja.
Ich verstehe das schon.
Oder was aus den Menschen herausreißt. Steht da. Gut. Aber naja, es ist ein bisschen eine bildliche Sprache, die Jesus damit verwendet, weil natürlich nichts reißt, was wir essen, sondern wir uns das reinstecken.
Aber kann das vielleicht auch bedeuten, dass da auch eine gewisse Selbstständigkeit mit ausgedrückt wird von den Dingen, die hinein und hinausgehen?
Ja, man könnte darüber, wenn man eine allegorische Deutung, die nochmal einen übertragenen Sinn herausstellen will, dann könnte man das jetzt gut verwenden und mit den anderen Versen unten mit Vers 22 zusammenbringen. Machen wir jetzt mal noch nicht. Bleib ja, erstmal hier.
Dran.
Also das, ja. was ich dazu sagen würde, ist, natürlich ist da eine Metapher drin, weil die Sachen nicht rein und rauslaufen, okay, aber es ist keine besonders ausdrucksstarke Metapher. Wir würden es kaum als Metapher bemerken normalerweise.
Richtig, es ist eigentlich zu eindeutig, es ist jetzt nicht genau. Zu kompliziert.
Und ja. Es ist relativ weit formuliert, weil alles, was reingeht und alles, was rausgeht, du stellst zu Recht die Frage, was soll denn das sein, ja? Also, wenn ich das erste Mal hören würde, könnte ich mir auch vorstellen, Luft. Luft geht immer rein beim Atmen und wieder raus. Okay, also macht's mich unrein zu atmen, auszuatmen.
Nee, das ist ja nicht, was er sagt. Er sagt ja nur, also ich meine, er sagt ja auch nicht, dass es die Menschen unrein macht, weil sie vor sich hin koten, ja? Aber er meint halt schon,
ich Dinge, die aus... Ich zeichne gerade nach, ne? Wir sind bei Vers 15, 16.
Ja, bei 15, 16.
Was die Jünger, weil das Ding ist ja, was fragen die Jünger jetzt? Das Komische ist ja, wenn er diesen Satz gesagt hat und die Jünger jetzt nach diesem Gleichnis fragen, dann, also es klingt mir so, als ob in diesem Vers 17 hier in indirekter Rede die Frage der Jünger wiedergegeben wird, ne? Sie fragten ihn nach diesem Gleichnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Wort Gleichnis das Wort der Jünger ist. Meister, was hast du mit diesem Gleichnis gemeint? Wir erinnern uns kurz zurück, Markus 4, das Gleichnis vom Sämann. Da war es auch so, dass die Jünger Jesus nach dem Sinn des Gleichnisses gefragt haben und er ihnen das dann erklärt hat. Und jetzt denken sie offensichtlich wieder, oh, Moment mal, das ist ja ein Gleichnis, fragen wir mal nach. Also sie haben offensichtlich überhaupt nicht verstanden, was er wollte, sondern haben gedacht, ey, wenn er so komisch redet, ohne zu sagen, was er meint, dann muss das ein Gleichnis sein, ne? So. Und dann ist die Frage von Jesus, Vers 18, so verständlich. Er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständlich? Ja, jetzt redet ihr wieder über Gleichnisse, Leute. Ich habe doch einfach ganz klar gesagt, was ich will.
Naja, ich meine, die haben auch wahrscheinlich einfach einen riesen Respekt vor dem, was Jesus sagt. Ja, man will da ja bloß nicht was falsch machen.
Ja.
Dann hat ja auch schon oft Jesus missverstanden, das haben sie ja nun auch begriffen.
Und dann gibt's immer Ärger.
Weißt du so, ja, Jesus kann nicht mehr Wasser laufen, sorry, das haben wir nicht gewusst. Oder irgendwie, ja, oh, stimmt, du kannst auch noch Essen machen, sorry, haben wir nicht gewusst. Oh, von dir geht Heilung aus, sorry. Ja, die sind ja auch häufiger so ein bisschen mit dem Schnauze im Staub gelandet. Jetzt machen sie keine Fehler mehr. Jetzt hat sich ja einer gedacht, ne, jetzt machen wir richtig. Jetzt
das
fahren
war ein
wir
direkt. Gleichnis, das war bestimmt ein Gleichnis.
Ja, jetzt aber ran, jetzt sind wir die ganz schlauen Streberlis.
Und dann, okay. Und Jesus in seiner Entrüstung stellt so ein bisschen fest, dass alle Menschen irgendwie immer nicht so richtig checken, was er will. Vielleicht meint er mit, seid denn auch ihr so unverständlich, vielleicht meint er damit noch die Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen er vorher gesprochen hat. Ja, jetzt stellt auch noch ihr so dumme Fragen. So. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Das ist so geil, weil eigentlich wiederholt er in diesem Satz ja nur das, was er oben schon gesagt hat. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger da stehen und sagen, nein, das ist doch gerade der Grund, warum wir fragen.
Genau. Das ist ja das klassische Drama, ne? Das höre ich ja immer, wenn ich in der S-Bahn unterwegs bin und Menschen am Telefon telefonieren.
Ja,
und genau. Denselben Satz dreimal hintereinander immer lauter schreien, ja?
Ja.
Damit der andere auch ja versteht und es klappt nicht. Das ist ja ein Phänomen, dass ja Menschen tatsächlich denselben Satz, wenn sie nicht verstehen, dann zweiten Mal auch wahrscheinlich nicht verstehen.
Ja.
Aber da ist der große Jesus, ja, offensichtlich in dieselbe sprachliche Falle getappt an der Stelle.
Vielleicht, oder er wollte ihn nochmal klarer vor Augen führen, dass sie es tatsächlich nicht verstehen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber Dramatisierung.
Das hat ja irgendwie trotzdem nicht geklappt, ja. Super.
Okay, und ja. Aber dann wird's präziser. Mit dem Denn, Vers 19, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Also damit verschiebt er nochmal die Sache. Damit macht er klar, dass es schon um Essen gehen kann. Das Problem ist aber eher das, was mit dem Herzen zusammenhängt. So. Also da macht er jetzt ein bisschen klarer, was in den Menschen hineingehen heißt. Ja, man könnte, also eigentlich macht er eine Unterscheidung. Ne? In den Menschen hineingehen könnte heißen, alles was er isst und trinkt. Oder es könnte heißen, alles, was ihn in seinem Herzen hineingeht, sozusagen, was ihn bewegt.
Mhm. Und jetzt, wo wir gerade dann bei dem, quasi jetzt danach, kommt ja der Einschub von Markus, quasi so ein, ne, der auktoriale Erzähler kommt da wieder mal dazu und sagt, damit es auch dann auch wirklich der Leser verstanden hat, der ja genauso unverständlich ist, ja, Junge, geht hier um Speisen. Jetzt habe ich vorhin ja gesagt, Markus entschärft quasi die Worte Jesu. Und mir fällt jetzt gerade dazu noch ein, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass das Wort Speise nicht zwingend nur mit Essen zu tun haben muss, sondern tatsächlich, dass die Speise auch viel mehr sein kann. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Da muss ich gleich mal wieder rüberschalten zum Griechisch-Experten nach Hamburg. Was steht denn da?
Oh Mann, du bist ein Arsch, ey. Moment mal, ich muss einfach gucken.
Offenbart.
Bromata. Jegliche Sorte von Speise, ja, könnte es sein. Also im ganzen Neuen Testament heißt es einfach nur irgendwas zu essen.
Also Markus entschärft an dieser Stelle offensichtlich doch. Ich habe das nur mal irgendwo gelesen, aber vielleicht ist es auch eher so eine hoffnungsvolle Auslegung gewesen.
Ja. Na, warum entschärft er denn? Also was ist denn da für dich eine Entschärfung dran?
Es ist ja quasi ein Einschub.
Ja.
Ne, weil danach geht's ja weiter. So.
Ja.
Man kann natürlich fragen, ob dies, was danach kommt, auch ein Einschub von Markus ist oder ob er jetzt wieder Jesus reden lässt. Das ist halt irgendwie nicht so eindeutig.
Na doch, es ist eindeutig, weil er dann sagt, und er sprach.
Oh ja, stimmt. Oh, sorry. Ja, nee, sorry. Sorry, das war überlesen. Ja, so. Genau, und er sprach, also der Einschub. Und dann, aber genau, weil bis hierhin könnte alles möglich sein, ja. Und Markus haut quasi mit einem Hammer drauf, ja, und verkleinert die Aussage.
So. Nee, tut er nicht. Weil was ist denn die Aussage an deiner Meinung nach?
Die Aussage ist, dass es hier um alles geht, so eigentlich. Ja, es geht um alles, was rein und raus geht. Und
was geht denn noch alles rein, was rein ist?
Na, Gedanken, Worte, Atemluft, Gefühle.
Aber die gehen ja nicht in den Bauch.
Genau, aber er redet ja von alles und er benutzt denn jetzt mal, er benutzt jetzt vielleicht mal auch eine Allegorie, einen Vergleich.
Du meinst, er verengt es jetzt.
Er verengt das, damit so ein bisschen auch, also er macht ja was Offensichtliches. Er sagt, ja klar, und wenn ihr was esst, dann ist es auch egal, was ihr esst. Ihr könnt es alles essen, ja, aber was daraus wird, ist halt scheiße. So. Und das geht dann auch wieder aus euch heraus. So. Und er macht halt was irgendwie nochmal ein bisschen eindeutiger. Und das, wie ich darauf komme, was das für mich auch untermauert, ist halt dann das, was danach ab Vers 20 passiert.
Ja, aber naja, trotzdem, also ich finde es durchaus legitim, wenn Jesus selber vom Bauch redet, ja, hier davon auszugehen, dass es tatsächlich um Speisegebote geht. Ich meine, die Leute sind gerade beim Essen, ja? Sie wollen gerade essen. Ihr sagt, Moment, ich habe da draußen was zu erledigen. Geht kurz raus, sagt, übrigens, ihr seid alle hierher gekommen, weil ihr gesehen habt, dass ich hier zum Essen eingeladen bin. Passt mal auf. Das Problem ist nicht das, was ihr esst. So. Also ich meine, die Aussage, die Hauptaussage, die kommt ja, wie du schon zu Recht sagst, Vers 20 folgend. Das heißt aber, mit diesem Zusatz verengt Markus die Hauptaussage null. Er ist diese Aussage, damit erklärt er alle Speisen für rein, sowas wie so eine Taschenlampe, die sagt, hier übrigens nebenbei hat er gerade Folgendes gesagt. Er beleuchtet einen Nebenaspekt.
Ja, und trotzdem muss man sich ja dann die Frage stellen, warum denn also von allgemein alles spricht, was von außen in die Menschen hineingeht, kann ihn nicht unrein machen. Was ist denn ja, dann alles? Alles ist jetzt nur Essen oder was?
Nee, das ist doch im Kontext von einer jüdischen Gesellschaft, die sich an den Geboten ausrichtet, ja, an den ganzen Geboten der Tora. So, und da steht aber nichts von dein Gedanke, der von außen in dich hineinkommt, macht dich unrein und du sollst 3 Tage lang zu Hause bleiben, weil du was Böses gedacht hast.
Genau, so funktioniert auch das Prinzip der Sünde nicht im Hebräischen.
Genau,
so.
Aber in den Tora-Geboten sind die Dinge, die in dich reingehen, sind Speisen. Da gibt's
okay.
Nichts anderes.
Okay, alles klar.
Ja. Kehr um, Simon. Ja, meiner Meinung.
Erzähl mal.
Ja, hab ich doch gerade.
Ja, gut.
Also, ich meine, das kann sich in den Kontext doch nur irgendwie da
ja, aufziehen. Ich will vielleicht doch einfach nur, dass es anders ist.
Okay, dann ist gut.
So,
es,
genau.
Es wird ja jetzt klarer. Aber mal kurz noch, das ist ja einer der wenigen großen Auseinandersetzungen mit der Frage. Und ich glaube, deswegen nimmt Markus das auch auf und kommentiert das kurz. Weil die Frage ist ja, was gilt eigentlich für die Christen, ja, die am Anfang ja auch noch alle Juden sind? Oder zum großen Teil und dann auch die Heiden dazukommen. Was gilt denn für die Christen eigentlich? Müssen die jetzt eigentlich auch diese ganzen Gebote halten? Und wir wissen ja heute, dass wir uns nicht daran halten. Nicht an diese Menge von Speisegeboten. Wir haben andere Speisegebote, wenn wir meinen, dass es ethisch nicht verantwortbar ist, Tiere zu schlachten oder sowas. Aber ne? Diese Grundregeln aus dem Alten Testament, die haben wir nicht übernommen. Und Markus, würde ich sagen, macht hier seiner Gemeinde nochmal klar. Das heißt, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm das besonders wichtig ist, weil er das aus seiner Diskussion von seinen Leuten kennt, ja, hier zu sagen, Leute, Jesus hat selber schon mal gesagt, dass alle Speisen rein sind. Dann würde klar werden, dass das durchaus eine Aussage von Jesus ist, die aber Markus in bestimmter Weise nochmal wichtig ist zu beleuchten. Ja, wie gesagt, wie mit so einer Funzel, die kurzen Schlaglicht darauf wirft, was hier nochmal mit dieser Aussage mitgesagt ist. Okay, wir sollten nicht länger daran hängen bleiben. Und weitergehen. Jetzt kommen deine Verse, Simon.
Meine Verse. Ja, denn was von innen kommt, ja, und das ist wunderbar, das mag ich am deutschen Satzbau, der ist dann auch sehr eindeutig, ja, schön aus dem Menschen, aus dem Herzen der Menschen, ja, eingeschobener Nebensatz, so, kommen heraus die bösen Gedanken, so. Also, mal neben dem Code, ja, gibt es also doch noch mehr Dinge, die aus den Menschen herauskommen, sind die bösen Gedanken, ja, und dann werden sie halt mal beschrieben, quasi wieder so ein Katalog, ja, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. So, und mal so, ja, einmal mal drüber gewischt, damit haben wir auch alles gesagt an bösen Gedanken, die es gibt, mehr gibt's nicht, das sind sie, ihr habt da so schwarz auf weiß und, genau, alles dies Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Total krass, weil dieser Vergleich mit dem Kot, der aus den Menschen herauskommt und in die Grube fällt und den Menschen unrein macht, da ja. Würde ja auch jeder von sagen, ja, wenn du das jetzt isst, das ist auch ziemlich schlecht. Und hier wird's dann aber noch mal ein bisschen komplizierter, zumindest einfach von der Imagination. Ja, es kommt, also es geht jetzt aus mir raus und macht dann wiederum mich unrein. Das ja. Heißt, nur wenn die Sachen auch wirklich aus mir herausgehen, machen sie mich unrein. Oder weil sie schon in mir entstanden sind, machen sie mich unrein.
Genau.
Weißt du, was ich meine?
Ich würde Zweiteres sagen, ne? Weil böse Gedanken, also ne, böse Gedanken sind ja noch keine bösen Aussprüche. So, also Jesus ist ja ziemlich hart, so auf der Linie der Bergpredigt, Matthäus 5-7, ne? Da, wo er auch sehr klar sagt, wenn du schon nur begehrst, wenn du schon nur einen Blick auf die Frau deines Nächsten wirfst, sozusagen, ne, dann ist schon vorbei, mein Freund. Und so hart ist er hier auch, ne? Böse Gedanken und dann noch die ganzen Taten, die aus diesen bösen Gedanken resultieren, so würde ich das lesen.
Und dann würdest du sagen, das ist dann auch Jesus Standpunkt, das war's. Das ist das, was Jesus sagen will.
Provozierst du mich gerade?
Ein bisschen.
Was will denn Jesus sagen, Simon? Wir brauchen immer jemanden, der genau weiß, was Jesus sagen möchte.
Ja, das ist ganz schwierig. Ich muss tatsächlich zugeben, ich bin momentan ja in einer theologischen Umdenkphase. Nein, eigentlich gar nicht in der Umdenkphase. Ich bin ja seit Jahren, aber mittlerweile nimmt das Form an. Und ich habe ja gestern mit einem alten Studienfreund hier aus Berlin, der dann in den USA weiter studiert hat, mich gestern wieder getroffen, weil er wieder zurück ist. Und wir sind glücklicherweise völlig witzig. Wir sind uns theologisch super einig, aber es könnte sein, dass das unangemessener Sprengstoff in der theologischen Welt ist, solche Sachen zu denken, die wir denken. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher, Lukas, das jetzt auszusprechen.
Die alten Terroristen, ne?
Es ist richtig, wir haben da beide so die Gedanken. Aber es ist noch ein bisschen unausgegoren. Aber vielleicht kann ich mich ja damit unterstützen, dass ich sage, es ist halt der Sohn von Johannes Reimer.
Revealed.
Jetzt habe also ich sozusagen der Sache nochmal Ausdruck verliehen.
Genau, jetzt hast du der Sache Ausdruck verliehen, aber nicht gesagt, was du damit meinst, Simon.
Was also, ich meine ist, ich tue mich tatsächlich sehr schwer mittlerweile zu sagen, aha, das ist, was Jesus sagt und das ist also, was er meint. Du hast nämlich gerade von der Bergpredigt gesprochen und auch die Bergpredigt ist ja so, wenn man die liest, ich habe die immer als einen expliziten Unfreiheitspunkt empfunden. Denn ja, die bösen Gedanken haben wir dummerweise alle. Jeder, der sagt, dass er keine bösen Gedanken hat, nimmt Drogen. Es gibt einfach nicht. Ja? Und wenn mir jetzt hier Jesus kommt mit, wenn ich jetzt quasi dann der kleine Jesus auf meiner Schulter und dann gibt's noch den Engel auf der anderen Seite, ja, dann ist es richtig anstrengend, ja. Weil du kriegst wirklich, kriegst ja Beklemmung. Ja, Missgunst, Ausschweißung, Bosheit. Ja, wir sind uns alle einig, das ist alles ganz schlimm. Dummerweise werden solche Sachen hier auch nicht näher erklärt, was das dann am Ende genau ist. Ja, ja. Ehebruch kann ja alles sein, Habgier kann ja irgendwie alles sein und nix. Ja, da kannst du ja quasi, hast das ganze Spektrum deiner Interpretation. Und was ich ja immer sagen will oder immer sehen will oder verstehe auch, wie Jesus begreife, ist, dass er halt in die Freiheit führt. Ja, dass er in die Gnade führt, so. Und hier ist halt wenig davon zu sehen. Hier ist eher nur so, ja, ein Katalog an Dingen, die wir erfüllen müssen, beziehungsweise nicht tun dürfen, damit wir dann, ja, rein sind. Und das ist halt ganz schwierig.
Sagt er das? Nee. Also wo ist Jesus, der evangelikale Preacher, der sagt, und nun handeln wir auch so. Wobei ich den Evangelikalen damit gerade Unrecht tue, weil das ja überhaupt nicht jeder tut.
Ja, aber es ist ja schon Mainstream. Was du da beschreibst, ist ja der Mainstream.
Moment. Also, pass mal auf. Das nennen wir Gesetzlichkeit, ja? Dass man den Leuten statt der Gnade von Gott als grundlegende Zusage oder nachdem man das zugesagt hat, die ganzen Regeln gibt und sagt, pass mal auf, jetzt wo ihr gerettet seid, könnt ihr das auch alles erfüllen. So, jetzt macht mal ernst und wir wissen ja, dass das nicht klappt, ne? Aus der Erfahrung alleine schon.
Ja.
So, und das gibt's Scheiß drauf, ob das bei evangelikalen Leuten mit viel Pathos ist, ja, die dann auch noch ganz genau gucken, Gemeindezucht, ob das auch eingehalten wird, ne? Sicherlich, das ist eine Sache, die Leute erfahren. Das gibt's aber auch bei den liberalsten Theologen, ja, die vielleicht mit so einer persönlichen Gottesvorstellung im Moment nicht so viel anfangen können, aber trotzdem du am Ende der Predigt immer die Welt verbessern musst, ja? Und auch das nicht erreichen kannst.
Ein Hinweis zumindest darauf, den man, wenn man die Bibel kennt, das ist halt so ein bisschen dann die Voraussetzung, dass das jetzt nicht so wichtig ist, dass es jetzt hier auch alles gleich hinhaut, ist ja dann auf die Jünger selber wieder zu, also bei den Jüngern selber zu finden. Wenn genau. Jesus das tatsächlich gesagt hat, dann hat gerade mindestens einer gepennt. Ja? Ja? Der Petrus. Da muss Gott nochmal kommen, ja, Jahre später, ja, und ihm nochmal komplett auf den Sack gehen. Und ich beziehe mich da auf die Apostelgeschichte 10, Vers 9.
Ja.
Petrus träumt und hat diese Vision auf dem Dach von so einem Haus in Joppe. Da kommt quasi diese ganzen unreinen Speisen hinab. Und Gott sagt dann, ja, du kannst das halt alles essen. Und Petrus streitet sich dann noch mit Gott. Das ist ganz, ganz ausgezeichnet, macht er super. Und daraus entsteht dann nämlich Folgendes. Es überwindet nicht nur die Speisegebote, sondern da checkt er auch, es geht halt über die Speisen hinaus.
Ja.
Aber da muss er halt nochmal eine Extravision kriegen, so eine Extrawurst, der Petrus wieder.
Ja,
mal,
genau, ne? Da versteht er dann auch, dass es auch um das Zusammenleben von Christen aus dem jüdischen und aus dem heidischen Kontext geht und so, ne? Ja, genau.
Und der Petrus hat auf jeden Fall gepennt, so.
Ja, das ist schon witzig, ja, weil, also super, dass du die Linie ziehst, ja. Ich finde, das ist notwendig, dass man das so ergänzt und feststellt, zu wem redet Jesus, ja? Jesus macht harte Ansagen, aber er spricht nicht zu Leuten, die ganze Zeit wie Flagellanten mit ihren Schmerzensketten rumlaufen, die sich ständig in den Rücken schlagen, ja, und selber peitschen. Ja, zu denen redet Jesus nicht. Jesus redet zu Typen, die nicht verstehen. Jesus redet zu Typen, die gerade noch an ihren Booten rumgehangen haben. Jesus redet zu Typen, die in der Apostelgeschichte einfache Leute genannt werden. Wie können die auf einmal von Gott reden? Ja, weißt du? Und er ist gerade in der intensiven Ausbildungsphase und er macht ihnen klare Ansagen. Und er sagt eben am Schluss nicht, all dies Böse kommt von innen heraus und macht den Mensch unrein. Hört auf damit. Sondern was die Leute ergänzen werden, ist, also die Leute, die Volksmenge, die müssen natürlich die Pharisäer und Schriftgelehrten besonders hochschätzen. Ja? Also einfach gesellschaftlich. Das sind die Leute, die es richtig ernst meinen. Ja, so wie auch immer wieder in der alten Kirche und dann im Mittelalter zum Beispiel die Mönche besonders wertgeschätzt wurden, weil die sich ja richtig ihr Leben Gott hingeben. Kann man auch in die Frage stellen, ob das gut ist, sich ganz zurückzuziehen von der Welt. Und die haben halt großen Respekt vor denen. Und dann sagt Jesus, Moment mal, das, wofür ihr Respekt habt, dass die ganzen Regeln hier einhalten, das ist gar nicht so wichtig. Ja, das, wofür ihr Respekt haben solltet, wäre, wenn Menschen checken, dass sie gar nicht rein sein können. Also letztlich ist doch das doch die Konsequenz, oder? Du kannst gar nicht rein sein. Jesus sagt am Schluss nicht, also jetzt hört auf und werdet rein, sondern ihr habt gar keine Möglichkeit, rein zu sein. Ihr habt gar keine Möglichkeit, Gott angemessen zu leben. Das ist doch die Konsequenz hier.
Genau, und es geht ja um quasi, was ich ja immer so finde, es geht ja um die Sündenerkenntnis.
Ja.
Und um nichts weiter. Und Sünde zu erkennen, führt halt dazu, dass man halt in die Gnade fallen muss. Ne, wenn man halt selber weiß, dass man sündhaft ist, dann braucht man halt Gott.
Hey, du hast deinen Luther halt gelesen, wie schön.
Ich habe meinen Luther gelesen, ja. Mir wurde ja auch gestern Abend bei einem schönen Indian Pale Ale hier in Berlin, wurde mir ja auch erklärt, dass ich wahrscheinlich ein ziemlicher Lutheraner bin. Ja. Da kann ich mit leben. Ja.
Das gibt Schlimmeres.
Ja. Und genau, aber das ist halt so wichtig. Und was halt, also das ist jetzt meine Hypothese, vielleicht ist es auch jetzt schon wieder zu, gehe ich jetzt zu weit, wenn ich sage, was halt Jesus sowieso die ganze Zeit versucht, ist nur zu sagen, Junge, nur, du musst es nur erkennen. Ja. Und deswegen auch erkennen, wie sehr du mich brauchst. Und dann sind wir hier auch fresh miteinander. Ja, reicht schon. Und deswegen ist ja auch die Bergpredigt so. Die Bergpredigt ist unhaltbar. Die ist also ich halte die Bergpredigt, wenn man sie als göttliches Werk betrachtet, jetzt gehe ich schon fast zu weit, aber ich sag's jetzt trotzdem. Wenn man sie als göttliches Werk betrachtet, dann hat Gott sich zurückentwickelt, ja. Dann ist er quasi wieder an der Stelle, wo er in Genesis war. Oder so. Dann ist er wieder der Arsch, ja, der dir einfach Sachen auflädt.
Mose 1 oder was?
Genau, nee, nicht Mose 1, aber ich will nur sagen, geht einfach wieder am Anfang.
Ja.
Weil er dann einfach immer noch nicht selber begriffen hat, diese Menschen das nicht können. Aber wenn man es als literarisches Aufklärungswerk des Jesu betrachtet, ja, das geht nicht. Du kannst da nicht drüber. Du merkst, das klappt nicht, ja. Ich sag euch Dinge, die sind unmöglich, aber ich bin ja dafür da. Dann kannst du begreifen, es ist hier nur ein Spiegel. Es ist einfach nur ein Spiegel. Es ist kein Gesetz. Es ist keine Hand, die dich wirkt. Sondern es ist einfach nur ein Spiegel, der dir zeigen soll, das bist du und ich bin hier und ich stehe dir gegenüber. Ja? Und wir müssen hier auch jetzt uns nicht groß ausrambolen. Ich hab dich
lieb. Ausrambolen mit Jesus.
Ausrambolen mit Jesus.
Das stelle ich mir ganz doof vor.
Schön mit dem Knie voraus.
Das ist doch mal, ja, das ist unser folgendes, ja. Simon. Ausrambolen mit Jesus.
Was mich ja immer an der christlichen Welt so enttäuscht, ist, dass die christliche Welt bewusst oder unbewusst Gesetze schafft. Dabei, oder ziehe ich den Manuel von gestern mal, dabei sind ja Christen Menschen, die keine Prinzipien kennen, sondern nur Jesus. So. Und wenn du das dann mal begreifst, dann das ist auch okay. So. Das ist halt alles okay. Auch das, was aus dir herauskommt, dass es unrein macht, es geht nur um Bewusstsein.
Ja.
Und dann hat dich Jesus lieb, wenn du ihn lieb hast.
Genau, so ist es. Du musst dann vorsichtig sein, dass du die ganze Ethik nicht deswegen völlig ad acta legst. Ne? Das macht Paulus ja zum Beispiel auch nicht. Paulus sagt, dass das findest du auch in den Evangelien, ne? Dass die Früchte, also das, was aus deinem Glauben resultiert, aus deinem Gottesverhältnis, dass man daran auch erkennen kann, ob du, beziehungsweise dass du Jesus vertraust und aus seiner Gnade lebst, weil sich dann auch dein Verhalten ändert nicht, weil du versuchst, es zu ändern, sondern weil es von selber kommt, ja? Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dass Jesus an meiner Seite ist, dass dieses Leben nicht am Ende meiner Lebenszeit vorbei ist, sondern weitergeht, dann habe ich ein anderes Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis, das ich von Gott bekommen habe und eben nicht aus mir selber, weil ich irgendwie so schlau bin, das führt dann auch zu anderen Taten.
Ja.
Und wenn ich dann trotzdem Scheiße baue, dann tue ich halt trotzdem Scheiße, wie auch vorher. So, ist halt so. Aber die Gebote spielen dann immer noch eine gewisse Rolle. Jetzt die Speisegebote nicht so sehr, sondern Paulus fasst ja alles, das war meine Predigtarbeit, Römer 13, an alle da draußen, die das schon häufiger gehört haben, es tut mir sehr leid, dass ihr immer wieder diese Geschichte hören müsst, aber es ist einfach Evangelium, sagt Paulus, alles an Geboten ist im nächsten Liebegebot zusammengefasst, ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wenn du die Gottesliebe und so klar hast, wenn du weißt, dass Gott dich liebt in allen Dingen, dann versuch doch einfach, Liebe weiterzugeben und dann wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Und dafür sind natürlich die 10 Gebote manchmal eine Hilfe, weil manchmal ist man so, so in sich verkrümmt, würde Luther sagen, so ein bisschen so auf einer Einbahnstraße, würde man vielleicht heute sagen, dass man halt nicht realisiert, dass man Scheiße baut. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen oder vorletzte Woche über Torrents und irgendwelche Sachen irgendwo runterladen und sich das schönreden und so. Es ist schon hilfreich, wenn du ein Gebot hast, wo steht, du sollst nicht stehlen, ja, was du mal wieder lesen kannst und denken kannst, Moment mal, was bedeutet das eigentlich für mich? Okay, krass. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal mein Verhalten nachdenken, dann ist es nicht so nach dem Motto, oh Gott hat mich nicht mehr lieb, weil ich Scheiße gebaut habe, sondern vielleicht sollte ich mal neu entdecken, dass ich diesen ganzen Scheiß gar nicht nötig habe, weil mein Leben in Jesus ist. Mein Leben ist nicht in Zahlen zu messen und mein Leben ist nicht in das und das muss ich erreicht haben, bis ich sterbe, sondern mein Leben ist ewig, Alter. Und es geht mit Jesus jetzt schon los und ich handle so, wie das dem entspricht. Dankbarkeit.
Und das ist ja auch total spannend, weil im Prinzip kannst du die ganze Bibel ja so benutzen. Ja? Du kannst ja das ganze Buch nehmen und als Werk verstehen, das sich ja von Anfang bis zum Ende ja spiegelt. Ja? Und das ist das Schöne, das bedeutet, wenn das nur dich spiegelt, ja, wenn es dir nur zeigt, wer du bist, dann kannst du das auch lesen, wenn du gar nicht an Gott glaubst.
Mhm.
Hast du dann Angst davor, ein Buch zu lesen, das dich spiegelt, oder was? Ja. Also, das ist ja, und du kannst ja, man kann ja, wenn man möchte und nicht an Gott glaubt, kann man ja auch Gott als den Erzähler sehen, der dir einfach nur eine Geschichte erzählt. Und der halt immer wieder eingreift. Das ist ja ein Stilmittel in der Literatur. Und der dir einfach nur was sagt. Ich meine, wie viele Leute lesen da draußen zig blödsinnige Schundromane und fühlen sich dann irgendwie angesprochen? Ja, dann kann man auch die Bibel lesen. Die ist deutlich komplexer und ein bisschen besser als so der ganze Krempel, der da draußen entsteht. Und das finde ich halt sehr geil, weil ich halt tatsächlich mittlerweile Arbeitskollegen bei uns auf Arbeit, die jetzt nicht explizit total krass an Gott glauben, das auch immer wieder sagen, hey, lies doch mal die Bibel als literarisches Werk, weil das wird die Leute trotzdem von den Füßen fegen. Denn das Ding, wenn du es ernsthaft liest, wie ein erwachsener Mensch liest, so lesen kann, wirklich sich damit auseinanderzusetzen mit dem Text, dann kommst du da anders raus. Das verändert dich immer. Und das ist für mich wiederum dann die große Hoffnung, gerade in Zeiten, wo man einfach sich nicht richtig mit Gott verbunden fühlt, die Schrift zu lesen. Weil ich würde tatsächlich mittlerweile immer mehr davon abrücken zu sagen, Gott spricht jetzt zwingend durch diese Schrift, sondern vielmehr, ich muss mich mit mir auseinandersetzen durch diese Schrift.
Ah.
Ich weiß, Lukas, ich werde ein harter Heretiker hier während des Podcasts. Das kann man dann richtig verfolgen.
Nee.
Ja, über die ganzen Folgen hinweg werde ich immer schlimmer.
Du warst schon immer Heretiker, weil du immer Extremaussagen machst, ja? Weißt du, wenn du dich mit der Schrift beschäftigst, wer ist es denn anders als Gott, der dich zum Nachdenken bringt?
Ich bin ein Geschöpf Gottes.
Ja, also diese Trennung von, ja, Gott spricht zu dir und nein, ich verstehe mich selber, ist doch Bullshit. Gottes Wort und Menschenwort heißt doch genau, Gott spricht, indem du dich mit dem Wort beschäftigst. Ja, und das ist dann vielleicht nicht so viel Donnergrollen, wie du erwartet hast. Und genauso ist es, auch wenn du keinen Bock hast und den Scheiß nur liest, weil dir langweilig ist und sowas. Ja, dann kann auf einmal die Bedeutung krass in dir aufpoppen und dann spürst du, dass es total geil ist. Das kann beides passieren. Aber man kann doch nicht sagen, naja, beschäftige dich nur damit. Und dann ist das so. Weißt du, Bibellesen hat eine gewisse Verheißung. Wer das nicht glauben möchte oder so, der soll sie einfach lesen. Sie funktioniert. Ja, sie ist ein gutes literarisches Werk. Und wer es glauben möchte, der kann das noch mit ein bisschen Gott wirkt dadurch benennen. Aber das Ding ist doch, letztlich wirkt Gott doch dadurch. Ist doch egal.
Du machst dir da viel zu viel Sorgen, Lukas.
Wieso mache ich mir gar keine Sorgen?
Doch. Dir ist halt wichtig, dass dieser Standpunkt eindeutig ist und ist okay, ja. Mir ist halt nicht so wichtig.
Also du meinst, dass du alles lesen kannst und das wirkt genauso.
Naja, weißt du, ich glaube, George Lucas hat mal irgendwann eine Studie mal gemacht und die Frage gestellt, was das wichtigste Medium für Menschen im 20. Jahrhundert ist. Also, ne, ja, damals. George Lucas ist ja der Typ, der Star Wars tatsächlich erfunden hat. So. Und der hat tatsächlich halt festgestellt, dass damals in dieser Studie die Menschen ins Kino gehen, wenn sie Fragen ans Leben haben. Und hat quasi natürlich damit ja auch Filme entwickelt. Und Star Wars ist ja so ein witziger Film, der ist ja eine biblische Geschichte. Punkt, ja. Guck dir das mal genau an, wirst 1000 Analogien finden.
Ja, und?
Ja. Ich glaube schon, dass du über sämtliche Medien Antworten auf dein Leben finden kannst und die tatsächlich dich zu einem besseren oder schlechteren Menschen machen können. Der Punkt ist...
Ja, das würde ich auch nicht abstreiten. Ja,
wenn denn alles von Gott kommt, Lukas, die ganze Welt von Gott geschaffen ist, dann ist auch Star Wars von Gott geschaffen.
Genau, genau. Und dann kannst du auch noch über andere Probleme reden, die auch alle von Gott geschaffen sind. Die Frage ist, wie gewinnst du dann einen Bewertungsmaßstab?
Ja.
Was jetzt Gott angemessen ist und genau, nicht, deswegen, wenn es nicht du selbst bist.
Um da sicher zu sein, liest doch die bitte lieber die Urquelle allen Dingen, ja, und liest die Bibel, Mann.
Genau, das ist, aber, dazu würde ich es auch sagen. Also.
Ja, aber mir ist es halt, ich kann damit auch voll leben, wenn jemand sagt, habe ich nur so halb verstanden und gibt sich die Mühe und will es richtig machen, als jemand, der sagt, ich muss das jetzt verstehen, ganz genau, und ist eigentlich schon voll übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, das ist richtig, aber auch das sind ja wieder zwei Extrempositionen.
Natürlich, Lukas.
Also meine Erfahrung ist eher, dass ich lieber alles andere mache, als die Bibel zu lesen, weil ich die zwar total super finde, ja, und glaube, dass Gott da dich spricht, aber sehr viel anstrengender, die Bibel zu lesen, als sich einen geilen Film anzugucken. Mal ganz ehrlich, das ist doch nicht das Problem, weißt du? Das Problem ist doch, es einfach zu machen.
Nee, das verstehe ich nicht. Wenn du es jetzt super findest, dann mach doch.
Okay, alles klar.
Also, tut mir leid, ich hab dich lieb, Lukas, ne? Aber das verstehe ich halt nicht. Also, wenn du die Bibel gut findest, ne? Wenn du was gut findest und nicht konsumierst, dann findest du es in Wirklichkeit ja gar nicht so gut.
Bestimmt nicht, ne?
Hab da Zweifel, aber ist okay.
Naja, also ich glaube, viele Leute haben einfach Schiss, sich mit der Bibel zu beschäftigen, weil sie ihnen zu groß oder zu schwierig zu verstehen ist. Und das ist auch legitim. Zumindest erlebe ich viele Leute so, die sagen, naja, ich müsste mal, aber ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstehe. Und wenn ich denen jetzt einfach sagen würde, ach Leute, liest doch was anderes, guckt doch was anderes, macht doch keine Sorgen um die Bibel, dann würde ich es, glaube ich, zu einfach machen. Aber gut, das diskutieren wir vielleicht ein anderes Mal aus. Für dieses Mal sind wir schon bei unserer Rubrik
Das Ende.
Unsere Diskussion ist noch nicht ganz abgeschlossen, wird sie wahrscheinlich auch über längere Zeit nicht sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch daran beteiligt und kommentiert. Das könnt ihr gerne machen auf offenbartcast.de unter jeder Folge in dem Kommentarfeld oder auf Facebook und Twitter. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren unter info@offenbartcast.de, also mit einer E-Mail direkt an uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das debattiert, wenn ihr eure Fragen stellt und wenn ihr sagt, was euch an dem Thema wichtig ist, an dem Umgang mit den Dingen, die in unserem Herzen sind und die dort rauskommen.
Was auf jeden Fall aus dir rauskommt und wunderbar ist, ist ein Klick auf 5 Sterne bei iTunes. Da hast du je Chance, diesen Podcast so großartig zu unterstützen und das mit geringstem Aufwand. Denn wann immer wir in den Charts auftauchen, werden Menschen uns bemerken, die uns noch nicht kennen. Und tatsächlich, es funktioniert. Ja. Menschen kommen zu unserem Podcast dazu. Ich mache das ja so, wenn ich iTunes sehe und 5-Sterne-Cast sehe, dann fallen sie mir halt auf. So ist die ganze Mechanik. Es ist ganz wunderbar einfach und in seiner Einfachheit genial. Also fühl dich aufgefordert, 5 Sterne zu geben. Das ist unser Ding.
Und wenn du Lust hast, uns mit ein paar Euro zu unterstützen für die Serverkosten, dann freuen wir uns, wenn du Gebrauch machst von Flatter auf unserer Seite oder auch von dem PayPal-Button, den du dort findest. Alle Daten werden natürlich vertraulich behandelt. Wir freuen uns über alle, die uns unterstützen. Vielen Dank euch. Und nun,
ja, Lukas,
wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest die Bibel, guckt Filme, geht ins Kino, lest andere Sachen, lest die Bibel.
Und am Ende wieder die Bibel abends schon immer.
Und
bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.